Je länger der Zeitraum ist, den man investieren will und kann, desto geringer kann der Anleihenanteil sein, weil ich eben mit Aktien ab einem Zeitraum von 10 Jahren immer eine Outperformance mache.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcasts. Heute mit einem Thema, über das wir tatsächlich so noch nie gesprochen haben, und zwar zum Thema Anleihen. Denn man muss dazu sagen, René und ich, wir haben so eigentlich in der Zeit zum Investieren begonnen, in der, ja, da war Anleihen irgendwie gar kein so richtiges Thema, denn das war die ganze Zeit rund um die Nullzinsphase, und dass es diese Phase jetzt im Moment nicht mehr gibt oder ja, jetzt wieder Zinsen gibt. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder mitbekommen, und deswegen dachten wir uns, es wäre mal super interessant, das ganze Thema Anleihen aufzuarbeiten. Und dazu haben wir uns heute einen Gast in den Podcast eingeladen, der tatsächlich mittlerweile schon zum dritten Mal heute mit dabei ist, und zwar Peter Thilo Hasler. Herr Hasler, vielen Dank, dass Sie heute wieder im Podcast mit dabei sind.
Danke, dass ich da sein darf.
Herr Hasler, dann starten wir doch gleich mal mit der ersten Frage in diesem Podcast. Anfängern erkläre ich, eine Aktie ist ja letzten Endes nicht irgendein Chart, sondern eine Beteiligung an einem echten Unternehmen, beziehungsweise quasi, man ist ja Miteigentümer eines Unternehmens, beziehungsweise Mikroinvestor. Wie würden Sie einem Anfänger Anleihen erklären?
Also dieses mit dem Mikroinvestor, das ist natürlich korrekt. Grundsätzlich hat ein Aktionär einen Anteil an einem Unternehmen. Wenn ich aber dann tatsächlich mal auf einer Hauptversammlung bin, dann stelle ich fest, dass das mit dem Mikroinvesting ja doch nicht so weit her ist, weil die wenigsten ihre Rechte des Aktionärs ausüben und mal Fragen stellen oder dann sogar abstimmen. Die meisten ziehen es dann vor, lieber ans Buffet zu gehen oder 99,9% der Aktionäre, die dann gleich gar nicht erst auf die Hauptversammlung kommen. Aber grundsätzlich habt ihr da schon recht. Die Aussage ist, dass Aktionär ist mein Eigentümer, Mikrounternehmer. Als Anleihebesitzer bin ich das nicht, da bin ich ein Gläubiger. Das heißt, ich übernehme die Funktion einer Bank bei einem Kredit. Ich gebe also einem Unternehmen einen Kredit oder einen Teil eines Kredites, und der Kreditnehmer, sprich das Unternehmen, muss diesen Kredit dann verzinsen und zurückzahlen. Das sind die beiden Zielfunktionen des Anleihegläubigers, dass er einen Zins bekommt und eine Zurückzahlung des Nominalbetrags des Kredites. Darin unterscheidet sich also die Rolle des Anleihegläubigers nicht von der Rolle einer Bank. Die will ja auch nichts anderes als eine Verzinsung und eine Rückzahlung des Kredites haben.
Warum gibt ein Unternehmen überhaupt Anleihen aus? Beziehungsweise was ist der Sinn dahinter? Weil beispielsweise, wieso sollte Apple eigentlich eine Anleihe ausgeben, wo sie Zinsen letzten Endes an die Gläubiger zahlen müssten, anstatt alles eigentlich mit dem eigenen Geld zu bezahlen?
Im Falle von Apple war das wohl der Fall, weil man da, glaube ich, Negativzinsen sogar gezahlt hat. Das ist jetzt bei Apple eine ganz besondere Situation, weil die einfach eine so gute Bonität haben, dass die Zinsen so niedrig sind, dass es sich dann wieder rentiert, eine Anleihe zu begeben. Normalerweise würde sich das nicht rentieren, also normalerweise macht es mehr Sinn, eine Investition mit Eigenkapital zu bezahlen. Das ist schon richtig. Allerdings muss man jetzt auch mal so sehen, dass Eigenkapital ja auch einen Zins trägt und auch Kosten hat. Und die Eigenkapitalkosten sind in der Regel höher als die von Fremdkapital. Und zwar deutlich höher. Das heißt also, als Finanzvorstand oder als Unternehmen im Allgemeinen ist man ja dazu verpflichtet, sich möglichst günstig zu refinanzieren. Und die günstigste Refinanzierung ist zweifellos der Bankkredit, weil dessen Zinsen noch niedriger sind als die einer Anleihe. Aber was die teuerste Art der Verzinsung ist Eigenkapital. Das heißt, wenn also ein Unternehmen jetzt keinen Kredit mehr von einer Bank bekommt, weil die Bank sagt, ihr habt jetzt schon genug Kredite von uns und eure Bilanzstruktur ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann muss man eben Eigenkapital aufnehmen, um die Bilanzstruktur wieder zu verbessern und der Bank dann wieder Sicherheiten zu geben, um zu rechtfertigen, dass man einen Bankkredit bekommt. Wenn aber das dann auch nicht funktioniert, zum Beispiel weil man auf einmal einen sehr großen Betrag braucht, weil man beispielsweise eine Fabrik bauen will in China oder weil man eine Übernahme machen will oder was auch immer, also man braucht viel Kapital auf einmal, dann steigen die Banken auch schon mal aus und sagen, da können wir nicht mehr mitmachen, und dann ist eben der nächste Schritt, eine Anleihe zu begeben.
Ich glaube, damit haben wir jetzt schon mal ein gutes theoretisches Fundament geschaffen, Herr Hasler, für alle Zuhörer. Dann wechseln wir vielleicht mal so die Seite von der Unternehmenssicht zur Investorsicht, weil ich habe es vorher schon gesagt, so wie wir vor, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, 5, 6, 7, 8 Jahren vielleicht so die ersten Mal so mit Aktien, Fonds, ETFs, was auch immer in Berührung gekommen sind, da war ja das Thema Anleihen fast tot, sage ich mal zumindest in vielen, in den einschlägigen Medien, oder ich muss auch zugeben, wenn ich irgendwo ein Buch gelesen habe und das Thema Anleihen kam auf, habe ich gerne mal das Kapitel übersprungen. Jetzt ist es ja so, durch den Zins ist es natürlich wieder in aller Munde, es ist natürlich wieder viel mehr Fokus drauf. Deswegen vielleicht einfach mal ganz naiv gefragt, sollte man als Anleger unbedingt Anleihen im Depot haben, beziehungsweise wer sollte Anleihen im Depot haben oder für wen ist es geeignet überhaupt?
Ja, da muss man jetzt mal mit einer grandiosen Missverständnis des ganzen Konzeptes, müssen wir das also bereinigen. Denn nie war es so schlecht, wie heute Anleihen zu haben.
Okay.
Wir haben in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich eine extrem gute Performance gehabt mit Anleihen. Das liegt an einem Mechanismus, dass der, also man kauft eine Anleihe nicht nur wegen dem Zins. Das ist so, wäre ja so, wie wenn ich eine Aktie nur wegen der Dividende kaufe, sondern man kauft eine Anleihe auch, weil man Kursgewinne erwartet. Und dieses beides zusammen, also Zins plus Kursgewinne, das war in den letzten 20 Jahren bei, sagen wir mal, zwischen 3 und 5% pro Jahr. Also man konnte also mit Anleihen, wenn man sich den REX anschaut, der war 1992 oder 91, war der bei 100 und der stand im Höchststand bei 500 etwa oder 550, irgendwie so um diesen Dreh. Also man hat über 30 Jahre eine Verfünffachung seines eingesetzten Kapitals gemacht. Das ist jetzt ja nicht so schlecht dafür, dass das eine relativ gerade Linie war, wie diese Kursentwicklung mit Kurse plus Zinsen sich entwickelt hat über diesen Zeitraum. Und jetzt erst seit 3 Jahren ist dieser REX nach unten, zeigt er nach unten. Man hat also jetzt ungefähr 15% Kursverluste und Zinsverluste gemacht über die letzten 3 Jahre. Das heißt also, wir müssen uns erstmal anschauen, was ist eigentlich das Motiv eines Anleihegläubigers. Das ist also nicht nur die Zinsen zu bekommen, sondern auch Kursgewinne zu machen. Die Kursgewinne hängen von den alternativen Anlagemöglichkeiten ab. Das heißt, wenn ich also eine Anleihe kaufe, die einen Zinscoupon von 5% trägt, dann bedeutet das, dass der Emittent eine Verzinsung des Nominalbetrags von 5% bezahlen muss an den aktuellen Eigentümer der Anleihe. Das heißt, wenn ich da eine 100-Millionen-Anleihe habe, dann muss das Unternehmen einen Zins von 5 Millionen Euro pro Jahr an die Anleihegläubiger bezahlen. Wenn jetzt in der Zeit, in der diese Anleihe läuft, die meisten Anleihen haben so Laufzeiten von 5 Jahren, wenn das in dieser Zeit alternative Anleihen einen höheren Zins bekommen, weil zum Beispiel das allgemeine Zinsniveau steigt, so wie wir das jetzt in den letzten 3 Jahren hatten, dann wird diese Anleihe, die ja nur 5% bezahlt, unattraktiver, weil ich ja 6% von einem anderen Unternehmen bekomme oder 7% von einem anderen Unternehmen mit höherem Risiko. Und damit wird die 5% Anleihe also weniger attraktiv und der Kurs dieser Anleihe sinkt, weil wenn etwas weniger attraktiv ist, dann verkaufen die Anleihegläubiger, die Anleihen haben, ihre Anleihen und der Kurs sinkt. Und der Kurs sinkt dann so lange, bis der Kurs für einen Käufer wieder das Zinsniveau erreicht, das ich mit einer vergleichbaren Anleihe habe. Also nehmen wir an, ein Unternehmen bekommt eine Anleihe mit 5% Verzinsung und das allgemeine Zinsniveau steigt auf 6%, dann muss der Kurs so weit sinken, dass für den Käufer auf Basis dieses gesunkenen Anleihekurses und plus 5% Zinsen er dann mit den Kursgewinnen, weil die Anleihe wird typischerweise zu 100 zurückgezahlt, er dann eben 6% auch macht. Das heißt, ich nehme an, jetzt mal ganz trivial und mathematisch total falsch gesprochen, eine Anleihe hat noch eine Laufzeit von einem Jahr und zahlt 5% Zinsen, aber das Marktzinsniveau ist 6%, dann müsste der Kurs auf 99 fallen, sodass ich dann von 99 auf 100 1% Kursgewinn mache und beim Rückzahlungstag bekomme ich dann die 5% Zinsen, sodass ich dann 1% Kursgewinn plus 5% Zinsen sind 6% und entspricht dann dem allgemeinen Marktniveau. Also so kann man sich diesen Mechanismus vorstellen. In den letzten 10 Jahren sind ja die Zinsen, also das allgemeine Marktzinsniveau ist permanent gesunken, sodass also hier der Mechanismus in die andere Richtung ging. Wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt, dann wird meine Anleihe mit den höheren Zinsen attraktiver. Wenn sie attraktiver wird, dann steigt der Kurs und insofern hatte man also dann auf dem Niedrigzinsniveau, aber permanent 4 oder 5% Kursgewinne pro Jahr. Und das darf man also nicht vergessen. Das wird immer wieder ausgeblendet. Wenn ich also jetzt per heute kaufe, dann bin ich natürlich jetzt in einer Situation, dass ich eine sehr attraktives Umfeld habe, weil per heute, wenn ich also noch nicht investiert war und keine Kursverluste hatte über die letzten 3 Jahre, dann kann ich heute mit einem 5 oder 6 oder 7% mit einem vergleichsweise überschaubaren Risiko sichern und den dann auch bis zum Rückzahlungstag halten in meinem Depot.
Okay, dann fragen wir doch einfach mal, oder frage ich einfach mal so, sollte man sich das gerade sichern, Ihrer Meinung
Also,
nach, so?
ja genau, also grundsätzlich wissen wir ja seit Markowitz 1953, der leider ja dieses Jahr verstorben ist, wissen wir, dass man ein Portfolio diversifizieren sollte, um diesen einzigen Free Lunch, den man kriegen kann an der Börse, nämlich den Diversifikationseffekt zu nutzen. Und dieses würde ich also nicht nur mit Aktien tun, diese Diversifikation, sondern sicher auch mit anderen Assets. Und da gehören Anleihen auf jeden Fall dazu.
Okay, und die Verteilung dann, ich gehe mal davon aus, ist es wahrscheinlich extrem individuell, ob ich
Das
jetzt
ist total, genau, individuell, ob man jetzt, man sollte ja auch, theoretisch sollte man auch Gold halten. Da bin ich jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, weil Gold eigentlich über kaum einen Zeitraum in den letzten 30 Jahren eine gute Performance gehabt hat. Aber wenn man sich die Modelle anschaut, dann hat auch ein Gold einen Diversifikationseffekt. Immobilien zählen sicher auch dazu, wobei man hier vielleicht sich fragen muss, ob das gerade jetzt der Fall sein muss. Zumindest nicht mit Aktien oder Anleihen. Also da wäre ich definitiv vorsichtig, was Immobilienaktien oder Immobilienanleihen angeht. Signal ist jetzt hier nicht der letzte Ausfall gewesen. Aber Rohstoff mal generell, also vielleicht ein ETF über Rohstoffe, Anleihen und Aktien. Und dann hat man eigentlich ein gut diversifiziertes Portfolio. Und wie die Gewichtung dann ist, das ist individuell.
Okay, und zurück jetzt zu den Anleihen. Worauf sollte man dann bei den einzelnen Anleihen unbedingt achten? Also gibt es da irgendwelche Kernkennzahlen?
Also es ist ja so, eine Anleihe, der Vorteil einer Anleihe ist ja, dass man sich keine Gedanken machen muss über die Cashflows. Bei einer Aktie muss ich ja die Cashflows prognostizieren und muss mich dann fragen, was bin ich denn bereit für diesen Cashflow heute zu bezahlen. Bei einer Anleihe muss ich mir diese Arbeit nicht machen, weil der Cashflow steht fest. Das ist ja der Zins, den der Emittent bezahlt. Also bei unserem Beispiel 100 Millionen, dann habe ich einen Cashflow von 5 Millionen Euro. Also diese 5% Verzinsung. Das Risiko wird mir hier, die Einschätzung des Risikos, die ich als Aktionär machen muss, die wird mir bei der Anleihe auch abgenommen, weil diese Risikoeinschätzung übernimmt ja die Ratingagentur für mich. Das heißt also, ich habe jetzt hier eigentlich zwei Dinge, die ich als Anleihegläubiger im Vergleich zu einem Aktionär nicht machen muss. Ich muss keine Risikoeinschätzung machen und muss die Cashflows nicht prognostizieren. Das heißt also, die einzige Aufgabe ist da noch herauszufinden, ist dieser Zins, den ein Emittent bezahlt, mit diesem Rating stimmt er noch überein? Und die Anleihemärkte sind extrem effizient, also wesentlich effizienter als Aktienmärkte. Man findet also eigentlich kaum total unterbewertete Anleihen. oder total überwertete Anleihen, wie man das bei Aktien ja findet, sondern die Anleiheemittenten sind effizient. Das heißt, die Verzinsungen, die einem da versprochen werden, die entsprechen auch dem Risiko im Normalfall. Also bei illiquiden Mittelstandsanleihen, wie wir es hier in Deutschland haben, da ist das dann häufiger nicht der Fall. Aber in dem Moment, wo ich zu einem liquideren Wertpapier gehe, habe ich eine Verzinsung, die auch dem Risiko, sprich dem Rating entspricht. Wenn das mal nicht der Fall ist, weil die Kurse dann sinken, dann also überraschend sinken, dann hat das auch einen Grund, weil der Markt ist definitiv schneller hier als die Ratingagenturen. Da gibt es also ganz viele Beispiele, dass man feststellen kann, dass die Ratingagentur nicht mal diesen Frühindikatorcharakter hatte, wie vielleicht noch vor 50 Jahren. Heute oder vor 30 Jahren, heute sind die Kurse oder die Investoren schneller. Und dann macht man da halt 5% Kursverlust oder 10%, weil das Rating Downgrade kommt. Aber wenn man die Anleihe bis zur Rückzahlung hält, kann einem das auch egal sein. Also das ist das Entscheidende, dass man hier schaut, welches Risiko bin ich bereit, in Kauf zu nehmen. Dieses Risiko sehe ich anhand dem Rating. Und dann hat man da eine Verzinsung, die aber dann auch über alle Anleihen ungefähr identisch ist.
Okay, vielleicht werden wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen zu diesem oder noch mal eine Basisfrage, sage ich mal, mit reinnehmen noch mal, weil wir haben jetzt vorher über das Beispiel Apple gesprochen. Man kann ja auch noch mal unterscheiden zwischen Staatsanleihen oder auch eben Unternehmensanleihen. Vielleicht können wir hier noch mal kurz reinspringen, was hier so der Unterschied sind und ob auch da mit den Verzinsungen etc. alles gleich abläuft.
Also die typischen Emittenten oder mögliche Emittenten von Anleihen, die sind wesentlich breiter als bei Aktien. Wenn ich Aktien emittieren will, dann muss ich ja eine Aktiengesellschaft oder eine KGaA oder eine SE sein oder eine Limited im angelsächsischen Raum. Wenn ich eine Anleihe begeben will, dann habe ich da überhaupt keine Begrenzung. Also das kann eine Kapitalgesellschaft sein, also eine AG oder SE oder KGaA. Das kann aber auch eine Personen- oder GmbH. Das kann aber auch eine Personengesellschaft sein, also eine KG oder ein Verein, eine Stiftung, ein Staat, eine überregionale Gesellschaft, wie, was weiß ich, die EZB oder die UNESCO, die UN, also alle diese Organisationen können Anleihen begeben. Diese Unterschiede entstehen dann wiederum, also für mich als Käufer einer Anleihe kann es ja egal sein, wer der Emittent ist, weil der einzige Unterschied entsteht eben aus dem Rating. Und da sind die Ratingagenturen total unbestechlich. Das heißt, es ist egal, ob ich jetzt ein Land habe oder ein Unternehmen, die werden alle mit der gleichen Methode geratet und dann habe ich eben eine Ratingnote und zu dieser Ratingnote wird dann wieder ein bestimmter Zins zugeschlüsselt. Und mit diesem Zins wird die Anleihe dann begeben oder später dann gehandelt. Also da kann es mir eigentlich egal sein, weil Länder gehen auch pleite. Das wird ja immer unterschätzt. Man sagt immer, ein Land kann nicht pleite gehen. Das ist ein totaler Blödsinn. Deutschland hat in den letzten 100 Jahren auch dreimal die Grätsche gemacht oder 150 Jahren. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass ein Land nicht pleite gehen kann. Die Ukraine-Anleihen werden nicht gehandelt. Russland-Anleihen werden nicht gehandelt. Da habe ich also auch einen Totalverlust. Argentinien-Anleihen, also da gibt es genügend Beispiele von Länderanleihen, die eben nicht mehr gehandelt werden oder einen Totalverlust hatten. Insofern ist die einzige Maßkennzahl ist das Rating. Da muss man drauf schauen und dann eben gucken, ob wir hier eine entsprechende Verzinsung haben. Jetzt meldet sich hier gerade mein Hund, bringe ich den mal mit ins Bild.
Sehr gerne. Dann vielleicht, Herr Hasler, wenn wir noch auf eine andere Gegebenheit eingehen können, nämlich die Laufzeit von Anleihen, ist ja auch
Ja.
so ein Thema. Vielleicht können Sie uns da auch noch mal ganz kurz so einen kleinen Rundumschlag geben, was es damit auf sich hat und auf was man da vielleicht schauen sollte.
Genau, es gibt also Laufzeiten, es gibt alle Arten von Laufzeiten, also die Restlaufzeit, die geht ja von einem Tag bis zu 100 Jahren. Es gibt sogar unendlich laufende Anleihen. Ob das dann überhaupt noch eine Anleihe ist, das sei dahingestellt, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, eine Anleihe hat zwei Charakteristika, nämlich eine Verzinsung und eine Rückzahlung. Und bei einer unendlich laufenden Anleihe habe ich ja dieses zweite Charakteristikum nicht. Deswegen wird so eine unendlich laufende Anleihe typischerweise auch als Mezzanin bezeichnet und nicht als Kredit oder als Kreditprodukt. Aber typischerweise werden auch unendlich laufende Anleihen irgendwann mal zurückgezahlt. Da gibt es also in den AGBs, in den Anleihebedingungen dieser Anleihe, gibt es dann einen Passus, dass man eine unendlich laufende Anleihe nach x Jahren, typischerweise mehr als 10 in Deutschland, mehr als 10 Jahren also zurück oder kündigen darf und danach zurückbezahlen darf. Aber rein theoretisch gibt es also unendlich laufende Anleihen und damit hat man also jedes Anleihelaufzeitspektrum abgedeckt. Begeben werden Anleihen, weil sie einen höheren Aufwand haben als ein Kredit. Ich habe eine Dokumentation, das kostet ja alles. Das heißt also typischerweise habe ich so 3, 4 Jahre als Mindestlaufzeit, den Median oder Modus, wo die meisten Anleihen gehandelt werden, der liegt wahrscheinlich so bei 5 Jahre. Aber es gibt eben auch eine Menge 10-jährige oder 30-jährige Staatsanleihen, haben wir auch viele in Deutschland. Und es geht dann rauf bis zu 100 Jahre. Da gibt es in Österreich eine 100-jährige Anleihe. Und ich glaube, es gibt auch Unternehmen, die langlaufende Anleihen begeben. Ich glaube, RWE hat auch mal eine knapp 100-jährige Anleihe. Also auf dem Papier, ja. Die werden vermutlich irgendwann mal gekündigt, weil es macht keinen Sinn, 100 Jahre einen höheren Zins zu bezahlen, als ich bei einer 10-jährigen Anleihe müsste, denn die Laufzeit geht in der Regel einher mit höheren Zinsen. Das heißt, dass je länger die Laufzeit einer Anleihe ist, desto höher sind auch die Zinsen, die der Emittent bezahlen muss. Und das heißt also, man würde also eine 100-jährige Anleihe nicht begeben, um dann 100 Jahre einen höheren Zins zu bezahlen. Sondern man würde, es macht mehr Sinn, 10-jährige Anleihen zu begeben, weil die eben für sich genommen eine niedrigere Verzinsung haben. Und so würde man also, so ist zu erwarten, dass diese 100-jährigen Anleihen, die manche Unternehmen begeben haben oder auch der österreichische Staat begeben haben, dass die irgendwann mal gekündigt werden und zurückgezahlt werden und dann durch eine Anleihe mit kürzerer Laufzeit abgelöst werden. Das ist übrigens auch ein Charakteristikum von vielen Anleihen, dass Anleihen gar nicht so sehr, gar nicht per se zurückgezahlt werden, sondern die werden durch eine Folgeanleihe abgelöst. Das heißt also, Siemens hat wahrscheinlich noch nie eine Anleihe zurückgezahlt in dem Sinn, sondern hat immer eine neue Anleihe begeben und mit den Erlösen dann die vorhergehende Anleihe zurückgezahlt. Das ist aber der ganz normale Vorgang.
Dann vielleicht noch zum Thema, Herr Hasler, es gibt ja auch noch Anleihen-ETFs. Macht es Sinn, sich so einen ins Depot zu legen oder sollten es dann doch schon ausgewählte einzelne Anleihen sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja eigentlich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von ETFs. Das heißt, meine erste Neigung wäre jetzt mal gewesen zu sagen, nee, Anleihe-ETF macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite kenne ich viele Menschen, die wahnsinnig viel Geld verloren haben mit Anleihen, weil man ja immer glaubt, da ist ja kein Risiko dahinter. Der Punkt ist aber, eine Anleihe hat genau das gleiche Risiko wie die Aktie. Ja, also ob ich jetzt eine VW-Aktie oder eine VW-Anleihe habe, im Insolvenzfall von VW verliere ich ja in beiden Fällen über 90%. Bei einer Aktie halt 99%, aber bei einer Anleihe 95%. Das ist ja, am Ende ist es ja, ist es ja völlig egal, ob ich jetzt 95 oder 99% verliere. Das heißt also, wenn ich jetzt Anleihen kaufe und dort glaube, Risiken in Kauf nehmen zu wollen, dann ist das vermutlich keine so besonders glückliche Idee, weil wenn ich jetzt Risiko nehmen will, dann kaufe ich mir lieber eine Aktie, die sich dann wenigstens auch verdrei- oder vervierfachen kann, als dass ich eine Anleihe kaufe, die bei 80% notiere und dann glaube, mit einer 20%igen Verzinsung mache ich da ein tolles Geschäft. Wenn die Anleihe bei 80% notiert, dann tut sie das in der Regel aus einem bestimmten Grund, weil das liegt dann nicht nur am Marktzinsniveau, sondern auch, weil das Risiko gestiegen ist von diesem Unternehmen. Und Risiko gibt es halt nicht umsonst, sondern Risiko kommt mit dem Preis und der Preis ist eben die Insolvenzgefahr. Und deswegen verlieren eben viele Menschen mit Anleihen Geld, weil sie glauben, das ist ja sicher, das wird ja mehr von allen Leuten gesagt. Anleihen sind ja viel sicherer als Eigenkapital, als Aktien. Und dann kaufen die Anleihen und zahlen dann eben drauf. Also wenn für solche Menschen, die lieber eine hohe Verzinsung haben wollen, weil sie extrem riskante Anleihen kaufen, für die ist wahrscheinlich dann ein, weiß ich jetzt gar nicht, ob es sowas gibt, Junkbond-ETF, wahrscheinlich was Besseres, als da eine einzelne Anleihe zu kaufen. Aber für jemand, der jetzt sagt, ich kaufe hier solide Large Caps aus dem DAO oder aus dem DAX, die ja schon anständige Renditen haben von 5% und mehr, also Household Names oder Brand Names, die eben solche Verzinsungen mittlerweile tragen, für die braucht es nicht ein ETF, weil für die ist das Risiko von Unternehmen, die es seit 100 Jahren gibt, eben auch
Das
begrenzt.
stimmt. Jetzt vielleicht auch eine bisschen blöde Frage, aber gibt es unter Anleihen-ETFs vielleicht auch sowas wie einen MSCI World ETF, also irgendwie so ein Basisprodukt, was man einfach kennt? Also.
Also nachdem es ja unüberschaubar viele ETFs gibt, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es das gibt. Aber ich bin hier nicht, bin tatsächlich nicht der Experte. Da habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wo man sowas findet. Ich gehe aber davon aus, dass es das gibt. Da muss man da auch gucken, weil man ja auch, wenn man jetzt eine Auslandsanleihe kauft, hat man ja ein Währungsrisiko. Also das würde ich also, da muss man auch aufpassen, dass man hier nicht mehr mit dem, wenn man also glaubt, man hat jetzt hier eine tolle 10%ige Anleihe aus den USA, dann liegt das daran, dass der Kapitalmarkt hier eben auch eine Abwertung der Währung einpreist. Am Ende des Tages sind, wie gesagt, Anleihenmärkte sind effizient und es bezieht sich auch auf Fremdwährungsanleihen. Das heißt, es gibt jetzt hier, wenn Sie jetzt hier eine Dow Jones, also eine im Dow Jones mit Aktien gelistete Anleihe haben, die eine überdurchschnittliche Rendite verspricht im Vergleich zu einem im DAX notierten Comparable, dann hat das einen bestimmten Grund, nämlich dass der Kapitalmarkt hier eine Abwertung des Dollars einpreist bereits. Und wenn man dann glaubt, man ist schlauer als der Kapitalmarkt, dann wird man schnell eines Besseren belehrt, weil gerade was Währungen anbelangt, gibt es niemanden, der das besser weiß als der Kapitalmarkt. Und bei Anleihen ist das eben dokumentiert. Das heißt, wenn ich also jetzt nehme an, ich habe jetzt eine Dow Jones Anleihe mit 10% und eine DAX Anleihe mit 5%, dann kann man würde man sagen, mit 98%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Dollar 5% verliert. Oder eben die Währung, die man da eingekauft hat. Das ist so, also da ist man nicht schlauer als Einzelinvestor, als der Markt. Da muss man wirklich bescheidener sein. Bei Aktien ist es das möglich, dass man schlauer ist als der Markt, weil es jetzt gerade viele Small Caps gibt, die kein Mensch anschaut. Und wenn man dann sich dort Arbeit macht, dann kann man auch schlauer sein als andere. Aber bei Anleihen ist das relativ unmöglich. Muss man leider so sagen. Deswegen sind Anleihen effizient und dann kauft man eben diejenigen, die zu einem bestimmten Risiko die attraktive Rendite verspricht. Da muss man nicht unbedingt nach Amerika gehen. Es gibt ja viel, also das muss man auch nochmal sagen. Also es gibt, glaube ich, 60.000 Aktien, unterschiedliche Aktien auf der Welt, aber es gibt ja ein Hundertfaches davon an Anleihen. Also es gibt wirklich für alle Arten von Risiken und Laufzeiten und Währungen gibt es Anleihen. Und gerade wenn man eben das Währungsrisiko ausschalten will, dann kann man auch locker im Euroraum bleiben und hat alles abgedeckt.
Ja, okay. Ich glaube, dann sind wir jetzt in einer guten halben Stunde, Herr Hasler, deutlich schlauer geworden, was das Thema Anleihen angeht.
Ich hoffe. Es ist wirklich kein einfaches Thema.
Ja.
Weil die meisten Leute es eben einfach machen und sagen, ja, das ist ja was Sicheres und den Zahn muss man den Leuten wirklich ziehen. Eine Anleihe ist nicht sicherer als eine Aktie. Ganz im Gegenteil, man hat ein begrenztes Upside-Potenzial, ja, weil eine Anleihe sich halt in der Regel nicht vervielfachen kann wie eine Aktie. Also außer sie steht bei 20, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich von 20 auf 100 verfünffacht, die ist halt exakt so. Aber eine Aktie kann sich vervielfachen, das sehen wir eben immer wieder. Und insofern hat man ein begrenztes Upside, aber man hat das gleiche Downside, weil 99% kann ich mit einer Aktie wie mit einer Anleihe verlieren. Und das gilt unabhängig davon für Anleihen von Staaten, wie von Vereinen oder Stiftungen oder von Unternehmen. Also auch Staatsanleihen verlieren 100%.
Okay, ja, ich glaube, das ist in dem Gespräch auf jeden Fall von Ihnen auch gut rübergekommen und war für mich auch tatsächlich ein total neuer Aspekt oder zumindest ein Aspekt, der mir so in der Deutlichkeit nicht ganz bewusst war. Damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende, Herr Hasler. Ich hätte trotzdem jetzt abschließend noch eine Frage. Und zwar, wir haben es ja vorher schon gesagt, das ist wahrscheinlich sehr individuell, wie hoch der Prozentsatz jetzt von Anleihen im Depot sein sollte. Aber wir nehmen jetzt mal wieder, sag ich mal, unseren Case. Wir sind beide so Mitte 20, wollen, sag ich mal, ganz normal diesen klassischen Fall für die Rente vorsorgen. Was würden Sie uns empfehlen? Wie hoch sollte der Anteil an Anleihen in unserem Depot sein?
Also ich glaube ja, dass es weniger eine Frage des Alters ist. Okay. Ich bin auch der Meinung, dass eine Oma auch 80% Aktiengewichtung in einem Depot haben kann. Mhm. Wir werden ja auch alle immer älter und insofern würde das auch, gerade haben wir es ja gesehen, Charlie Munger ist mit 99 und 11 Jahren und 11 Monaten verstorben. Also da hat man auch als Oma noch lange Zeit, an einem Aktiendepot zu partizipieren. Ich glaube, es ist generell eher von der allgemeinen Risikoneigung abhängig, des Menschen und von dem Zeitraum, den man investieren will. Je länger der Zeitraum ist, den man investieren will und kann, desto geringer kann der Anleihenanteil sein, weil ich eben mit Aktien ab einem Zeitraum von 10 Jahren immer eine Outperformance mache. Also wenn ich den DAX anschaue, ist ja die Wahrscheinlichkeit, bei einer Halteperiode von mehr als 10 Jahren Verluste zu machen, exakt null. Also zumindest ist es in den letzten 60 Jahren nicht geschehen. Und wenn ich jetzt das international anschaue, also wenn ich jetzt skeptisch wäre für Deutschland und ich mir dann ein internationales Portfolio hole, dann gilt die Regel auch. Also ab 10 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, mit Aktien Verluste zu machen, null. Aber wenn ich jetzt also einen kürzeren Horizont habe, weil ich sage, vielleicht will ich mir in 5 Jahren ein Haus kaufen oder ein schickes Auto und ich will auf meine Ersparnisse dann zurückgreifen, dann muss ich natürlich einen höheren Anleiheanteil haben, weil ich dort eben meine Risiken besser steuern kann, was die Rückzahlung anbelangt. Weil wenn ich jetzt ein Depot habe aus soliden Anleihen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 100 zurückgezahlt werden, dann kann ich eben meine Zahlungen, die ich dann in 5 Jahren für ein Haus habe, besser steuern als mit Aktien, die in 5 Jahren ja auch mal im Verlust sein können. Also ich würde es nicht jetzt vom Alter abhängig machen tatsächlich, sondern eher vom Auszahlungsplan, den man selber vor sich hat. Ja, wenn ich also in 5 oder 7 Jahren etwas eine größere Anschaffung habe, weil ich ein Haus kaufen will oder was anderes, dann sollte ich den Anleiheanteil höher gewichten. Wenn ich 10 Jahre und mehr Perspektive habe, auf mein Geld zu verzichten, dann würde ich auch ein sehr hochgewichtetes Aktiendepot bevorzugen.
Okay. Ich hätte noch eine allerletzte Frage auch noch von meiner Seite, Herr Hans. Und zwar Klar. Für alle Anfänger und natürlich auch für uns, beziehungsweise für mich, was mich mega interessiert, gibt es irgendeine Webseite oder eine Anlaufstelle, die Sie jedem empfehlen können, zwecks Anleihen, also wo man alles sieht mit Vergleichen und Neuigkeiten, also gibt es da irgendwas?
Also das hat mich tatsächlich die Woche auch schon mal jemand gefragt. Ich kenne eigentlich nur eine sehr gute Webseite, auf der die Mittelstandsanleihen zusammengefasst werden, und das ist die von bondguide.de, also bond-guide.de, und auch vom Anleihenfinder.de, glaube ich, oder Anleihenfinder.de. Das sind zwei Webseiten, die bringen auch einen monatlichen Newsletter heraus, in dem über deutsche Mittelstandsanleihen berichtet wird. Und die haben eine sehr gute Webseite, wo Mittelstandsanleihen aufgeführt werden. Ansonsten ist es wirklich schwierig. Da muss man dann eben, also ist, dadurch, dass es ja so wahnsinnig viele Anleihen gibt, also es sind ja vermutlich Millionen, ist es eben nicht so einfach möglich, das über OnVista abzufragen. Man kann aber auf bestimmten Finanzdienstleisterseiten, also OnVista fällt mir da schon auch ein, sehr komfortabel suchen nach Anleihen und Laufzeiten. Und dann sieht man eben, dass man zu deutschen Unternehmen mit einer bestimmten Risiko, also Rating und einer bestimmten Laufzeit dann folgende Auswahl hat. Also das ist die einzige Möglichkeit. Man hat jetzt nicht die Möglichkeit, hier wirklich ein Screening zu machen. Also so ein Anleihe-Screener, den kenne ich jetzt selbst auch nicht, außer eben das vom Bond Guide. aber dort eben nur für die Mittelstandsanleihen. Das ist ein sehr komfortabler, die haben ganz viele Informationen, auch was den Sektor anbelangt, das letzte Rating, den Kurs, die Effektivverzinsung, Nominalverzinsung. Aber das sind halt nur ein paar hundert Anleihen, die da in Deutschland aus dem, vom Mittelstand begeben wurden.
Okay. Aber welche Anleihe ist die letzte, die Sie sich in Ihr eigenes Portfolio gepackt haben?
Kann ich, tatsächlich weiß ich das jetzt
Okay,
nicht auswendig.
schade.
Müsste ich nachschauen. Ja, schon, sorry.
Alles gut. Nee, dann schon mal vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Hasler. Jetzt hatten wir hier 35 Minuten
Gerne.
vollgepackten Content über Anleihen. Ich glaube, ja, eigentlich jeder Zuhörer konnte jetzt was Neues dazulernen, weil das ist ja trotzdem ein Themengebiet, was wir über die letzten Jahre kaum angesprochen haben oder was auch kaum Leute interessiert hat. Und deswegen auf jeden Fall nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Und falls Leute Fragen haben an Sie, vielleicht auch direkt, also gibt es irgendwelche Kontaktmöglichkeiten?
Ja, die können natürlich auf, also bei Sphene Capital, unserer Webseite, gibt es einen Link zu meiner E-Mail-Adresse. Da kann man gerne eine Frage stellen. Ansonsten ist eigentlich auch, ich habe ja ein paar Bücher zu Anleihen geschrieben. Da werden auch die meisten Fragen beantwortet, aber gerne eben auch per E-Mail an mich.
Alles klar, gut, dann hat man auf jeden Fall hier genug Informationen. Herr Hassler, dann vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und Mühe
Alles
und
klar.
dann hoffe ich bis zum
Gerne.
nächsten Mal wieder.
Okay.
Alles
Ciao.
klar. Ciao, ciao.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.